Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Bundestag hat Finanzminister Klingbeil den Haushalt für das laufende Jahr vorgestellt. Die Debatte darüber findet später statt als üblich, weil die Ampelregierung am Haushaltsstreit zerbrochen war. Die schwarz-rote Bundesregierung plant nun deutlich mehr neue Schulden als im vergangenen Jahr. Hinzu kommen noch mehrere sogenannte Sondervermögen. Das sind Kredite, mit denen unter anderem Ausgaben für Verteidigung, Verkehrswege und Schulen finanziert werden sollen.
Früh war er da, der Finanzminister, auf der Regierungsbank. Es ist sein erster Haushalt, der Tag also ernst, die Laune aber gut, trotz der geplanten hohen Neuverschuldung und der kritischen Blicke von denen, die das alles mal bezahlen müssen. Nur dadurch seien auch hohe Investitionen möglich, sagt Klingbeil und verspricht,
dass sich etwas verändert, dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird. Dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird. Dass auch im Dorf die Ladesäule für Elektromobilität ermöglicht wird, dass das Schwimmbad neue Duschen bekommt, dass die Schienen saniert, die Brücken stabilisiert und das Glasfaserkabel verlegt wird.
Rekordinvestitionen plane er, sagt Klingbeil, 115 Milliarden Euro. Insgesamt will er in diesem Jahr 503 Milliarden Euro ausgeben. Davon sind 81,8 Milliarden neue Schulden. Weitere 61,3 Milliarden kommen aus schuldenfinanzierten Sondertöpfen. Das kritisiert die Opposition. Die AfD fordert, mehr zu sparen.
Es ist die Monstrosität dieser Schuldenaufnahme, die jede Kritik im Grunde im Keim erstickt. Wer stellt sich schon freiwillig gegen einen solch großen Tsunami?
Schlechte Noten, auch von den Linken und den Grünen.
Sie finanzieren fossile Gasinfrastruktur demnächst sogar aus dem Klima- und Transformationsfonds, anstatt entschlossen den Weg in die Klimaneutralität Deutschlands zu gestalten und so wirklich neue Chancen für Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schaffen.
Eigentlich sind die Koalition nur in einem. Whatever it takes bei Waffen und Aufrüstung. 2014 war der Verteidigungsetat noch bei 32,4 Milliarden. Bis 2029 wollen Sie sage und schreibe 152,8 Milliarden in diesem Etat ausgeben. Was für ein Wahnsinn!
Die Union verteidigt den Entwurf des Finanzministers.
Wir haben uns durch diese Kreditaufnahmen auch Zeit gekauft. Und diese Zeit müssen wir jetzt nutzen, um die grundlegenden strukturellen Reformen in diesem Land bei Rente, bei Krankenversicherung, Bürgergeld und anderem wirklich anzugehen.
In den kommenden Tagen debattiert der Bundestag nun die einzelnen Haushalte aller Ministerien.
Hat der damalige Gesundheitsminister Spahn in der Corona-Pandemie überteuert Masken einkaufen lassen? Mit diesem Vorwurf hat sich heute der Haushaltsausschuss des Bundestages befasst. Er befragte die Sonderermittlerin Sudhof, die dazu einen Bericht vorgelegt hatte. Grüne und Linke sehen noch viele offene Fragen und fordern einen Untersuchungsausschuss. Nur dort könnten Beteiligte unter Eid vernommen werden.
Sonderermittlerin Margareta Sudhof. Seit Wochen geht es um ihren Bericht zur Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie. Die Juristin, eine Sozialdemokratin, wurde noch von Ex-Gesundheitsminister Lauterbach damit beauftragt. Im Haushaltsausschuss erteilt sie den Abgeordneten heute erstmals Auskunft. Doch schon vor der Sitzung gibt es Verwirrung, was sie überhaupt sagen darf.
Ich habe leider keine unbeschränkte Aussagegenehmigung, auch nicht für den Ausschuss. Und deswegen tue ich jetzt hier mein Möglichstes und muss Sie um Verständnis bitten, dass ich gegenüber der Öffentlichkeit im Moment jedenfalls nicht Stellung nehmen kann.
Das Gesundheitsministerium widerspricht dem. Sudhof habe im Ausschuss vollumfänglich Auskunft geben dürfen. Was sie heute aussagte, ist nicht bekannt, denn die Sitzung wurde als vertraulich eingestuft. In ihrem Bericht hatte Sudhof festgestellt, dass Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister zu viele und zu teure Masken beschaffte und damit einen Milliardenschaden verursachte. Zudem habe der CDU-Politiker sich damals über Warnungen aus seinem und anderen Ministerien hinweggesetzt und bestimmte Firmen bevorteilt. Die Union verteidigt im Anschluss ihren Fraktionsvorsitzenden Spahn mit dem Fazit,
dass die Verschwörungstheorien von Linken und Grünen heute Morgen keine neue Nahrung bekommen haben.
Für Linke und Grüne dagegen bleiben nach dem Ausschuss viele Fragen ungeklärt.
Die Fragen von Vorteilsnahmen für einzelne Firmen, konnten nicht entkräftet werden. Im Gegenteil, entweder Herr Spahn und Frau Wagen haben uns angelogen oder Frau Sutthoff. Und das können wir nur mit einem Untersuchungsausschuss abschließend klären.
Doch für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses müsste ein Viertel der Abgeordneten zustimmen.
Grüne und Linke fordern Aufklärung in der Maskenaffäre, haben aber nicht genügend Stimmen, um einen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Auf die AfD wollen sie dafür nicht angewiesen sein und Union und SPD werden wohl nicht zustimmen. Ein Untersuchungsausschuss ist derzeit also eher unwahrscheinlich.
Die Bundesregierung hat im Rechtsstreit um Visa für gefährdete afghanische Ortskräfte eine Niederlage einstecken müssen. Das Verwaltungsgericht Berlin entschied, dass die Regierung an bestehende Visa-Zusagen gebunden ist. Das Gericht gab damit dem Eilantrag einer afghanischen Familie statt, die nach der Machtübernahme der Taliban geflohen war und in Pakistan festsitzt. Die neue Bundesregierung hatte entschieden, das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen so weit wie möglich zu beenden.
Mitte April landete der vorerst letzte Charterflug aus Pakistan, mit dem gefährdete Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland kommen konnten. Die neue Bundesregierung will die Aufnahmeprogramme beenden und erteilt derzeit keine Visa. Doch das Verwaltungsgericht Berlin entschied nun, bereits erteilte Zusagen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms seien verbindlich.
Die Bundesrepublik Deutschland hat hier verbindliche, nicht widerrufene und wirksame Aufnahmezusagen erteilt, an die sie weiterhin gebunden ist.
Das CDU-geführte Auswärtige Amt könnte die Entscheidung von der nächsten Instanz überprüfen lassen. Aus Sicht des Koalitionspartners sollte es das nicht tun und stattdessen möglichst vielen Menschen aus den unterschiedlichen Programmen Visa erteilen.
Unsere Position als SPD-Bundestagsfraktion ist, dass die Zusage sich weit erstrecken soll, auch gerade weil die internationale Verbindlichkeit und das Vertrauen in die Bundesrepublik hier auch gewahrt werden muss.
Die Lage für afghanische Flüchtlinge in Pakistan ist generell schlecht. Ihnen drohen Abschiebungen, wenn sie das Land nicht freiwillig wieder verlassen. Unterstützer berichten, dass auch die Situation der etwa 2300 Afghanen mit deutschen Aufnahmezusagen schwierig sei.
Sie können die Unterkünfte nicht verlassen, weil sie Angst haben müssen, von der pakistanischen Polizei nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Viele Menschen berichten von Depressionen. Es kommt sogar zu Razzien der pakistanischen Polizei in Unterkünften.
Der Außenminister wird auf die Entscheidung des Gerichts reagieren müssen, gemeinsam mit dem Innenministerium. Denn weitere Afghaninnen und Afghanen haben bereits geklagt.
Ein Schlaglicht auf die Lage der Menschen in Afghanistan wirft auch eine Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Wegen der Entrechtung von Frauen hat er Haftbefehle gegen Anführer der radikal-islamischen Taliban erlassen. Sie richten sich gegen Taliban-Chef Akhundzada sowie gegen den obersten Richter des Landes. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Seit ihrer Machtübernahme haben die Taliban die Rechte von Frauen systematisch eingeschränkt und sie weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt. Die USA sind nach wie vor der wichtigste Handelspartner für Deutschland. Der Zollstreit mit US-Präsident Trump verschlechtert jedoch das Exportgeschäft. Die Ausfuhren brachen im Mai im Vergleich zum April um 7,7% auf 12,1 Milliarden Euro ein. Das ist laut Statistischem Bundesamt der schlechteste Wert seit etwa 3 Jahren. Gestern hatte Trump die Frist für zusätzliche Zölle vom 9. Juli auf den 1. August verschoben. Der EU und damit auch Deutschland bleibt nun zwar mehr Zeit, um mit den USA eine Einigung zu erreichen, doch die Unsicherheit für die Wirtschaft bleibt.
Ihre Rohre verkaufen die Aluminiumwerke UNA häufig in die USA. Trumps Zollfrist ist verschoben, doch für Sie hier gilt aktuell ein erhöhter Aufschlag von 50%. Solange der Handelskonflikt andauert, bleibt die Ungewissheit.
Meine Befürchtung ist, dass die Europäische Union es nicht schafft, im Prinzip in den Verhandlungen diese Zölle zu normalisieren, auf ein normales Maß zurückzudrängen und hier zu normalen Beziehungen mit den USA zu finden.
Eine Einigung noch nicht da. Der Chefverhandler der EU-Handelskommissar Šefčovič kann in Straßburg nur beteuern, dass er mit voller Kraft eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung suche. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein und wenn nötig das Kräfteverhältnis wiederherstellen. Im Zollstreit hat die EU Gegenmaßnahmen vorbereitet, will lieber aber einen Deal. Die aktuellen hohen Zölle sind eine Belastung, die auf Pkw aus Europa, auf Stahl und Aluminium und im Raum stehen bereits neue Zölle auf Pharmaprodukte. Ein erster Schritt könnte eine Grundsatzeinigung mit den USA sein. Schnell.
Wichtig ist, dass mit so einer Rahmenvereinbarung klar ist, dass diese immens hohen Zölle jetzt gesenkt werden und wir dann in Ruhe über die Details verhandeln können.
Ein Ergebnis, das auch bei den Aluminiumwerken Unna auf Zustimmung stoßen dürfte. Am Abend kündigt der US-Präsident an, den Europäern schon sehr bald einen Brief zu schicken. Das, so sagt er, würde bedeuten Deal. Allerdings, die Europäer werden das mit aller Vorsicht abwarten. Haben sie doch schon genug Erfahrung gesammelt mit Donald Trumps Unberechenbarkeit.
Das Auswärtige Amt hat den chinesischen Botschafter wegen eines militärischen Zwischenfalls im Roten Meer einbestellt. Dabei sei ein deutsches Aufklärungsflugzeug der EU-Mission zum Schutz vor der Houthi-Miliz ins Visier chinesischer Laser gekommen. Der Einsatz wurde vorübergehend abgebrochen. Das Ministerium sprach von einem inakzeptablen, gefährlichen Vorgang. Die EU-Mission soll internationale Frachtschiffe gegen Angriffe der Houthi-Miliz aus dem Jemen schützen. Weitere Informationen zu dem Zwischenfall im Roten Meer gibt es nach dieser Sendung auf Tagesschau 24. Dazu auch ein Interview mit einem Militärexperten. Nach der Hitzewelle in der vergangenen Woche ist die Waldbrandgefahr in vielen Teilen Europas gestiegen. In Nordspanien und Südfrankreich wüten teils heftige Brände. Tausende Hektar Wald sind bereits zerstört. Bewohner wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. In Frankreich hat das Feuer die zweitgrößte Stadt des Landes, Marseille, erreicht. Der Flughafen musste geschlossen werden.
Dichte Rauchwolken ziehen über Marseille. Der zweitgrößten Stadt Frankreichs kommen die Flammen seit dem Nachmittag gefährlich nahe. Bis ins Stadtzentrum ist der Rauch zu sehen. Ausgebrochen war das Feuer gegen 11 Uhr am Vormittag im Vorort Pen-Mirabeau. Der nahegelegene Flughafen ist bis auf Weiteres gesperrt, mehrere Häuser mussten geräumt werden. Löschflugzeuge waren schnell im Einsatz, doch sie konnten die Ausbreitung der Flammen bislang nicht verhindern. Starke Mistralwinde von mehr als 75 Kilometern pro Stunde wirken wie Brandbeschleuniger. Auslöser der Feuer war ein brennendes Auto. Das hat sofort den ganzen Hügel angesteckt, bis hoch zu unseren Häusern. Da wurden wir evakuiert. Weiter westlich, bei Narbonne, wüten schon seit gestern heftige Waldbrände. Viele Anwohner der betroffenen Gebiete mussten ihre Wohnungen verlassen. Manche sahen hilflos zu, wie sich das Feuer den Häusern näherte. Es ist wirklich beunruhigend. Das ist unser ganzes Hab und Gut, das da vielleicht in Flammen aufgeht. Trotz verstärktem Einsatz konnte die Feuerwehr die Brände bislang nicht unter Kontrolle bringen. Auch hier erschwert starker Wind die Löscharbeiten. Dazu kommt die enorme Trockenheit. Wir haben extreme Bedingungen. Das Risiko weiterer Feuerausbrüche ist hoch. Rund um Marseille bleibt die Lage am Abend sehr angespannt. Bewohner am Stadtrand versuchen mit Gartenschläuchen, kleine Brandherde zu bekämpfen. Die Stadt stellt sich auf eine unruhige Nacht ein.
Die deutschen Fußballfrauen haben bei der Europameisterschaft in der Schweiz einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Im zweiten Gruppenspiel besiegte das Team von Bundestrainer Wück Dänemark dank einer starken zweiten Halbzeit mit 2:1.
Über 17.000 deutsche Fans in Basel haben allen Grund zur Freude. Ihre Mannschaft, die erstmals ohne die verletzte Kapitänin Gwin auskommen muss, startet schwungvoll. Clara Bühl mit der vermeintlichen Führung nach 18 Minuten. Das Tor wird allerdings nach Videobeweis zurückgenommen, weil Nüsken in Abseitsposition den Ball noch berührt. Danach ein kleiner Bruch im deutschen Spiel, erstmals Dänemark. Emilie Vansgaard, 26. Minute, 1:0 für die Skandinavierinnen. Das Team von Bundestrainer Wück jetzt gefordert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann ein Foulspiel an Dahlmann im Strafraum, Elfmeter nach Videobeweis. Den Strafstoß verwandelt Sjoke Nüsken in der 56. Minute zum Ausgleich. Die DFB-Elf jetzt besser. Brand auf Lea Schüller, 2:1. Spiel binnen 10 Minuten gedreht. Für Schüller schon das zweite Tor bei dieser EM und gleichzeitig der Siegtreffer. Deutschland gewinnt auch seine zweite Vorrundenpartie und wäre je nach Ausgang des anderen Gruppenspiels am Abend vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 9. Juli.
Zwischen einem Atlantikhoch und einem Unwettertief über Polen bleibt es in kühler Luft noch wechselhaft, aber ab Donnerstag wird es freundlicher und wärmer. Heute Nacht ist es teils klar, teils wolkig, stellenweise sind Schauer unterwegs, an den Alpen regnet es noch längere Zeit. Morgen gibt's meist noch mehr Wolken als Sonne und einzelne, an den Alpen sowie im Osten auch häufiger Schauer. Am freundlichsten wird es im Nordwesten und Südwesten. An der See heute Nacht um 15 Grad, in einigen Hochlagen wieder nur einstellige Werte. Morgen im südöstlichen Bergland unter 20 Grad, am Niederrhein dagegen fast sommerlich warm. Donnerstag bleibt es bei längerem Sonnenschein und Quellwolken meist trocken. Richtung Osten gibt's allerdings stellenweise Schauer. Ähnliches Wetter auch in den folgenden Tagen, wobei die Schauer im Osten Samstag etwas zahlreicher werden.
Gegen 21.50 Uhr fragen die Tagesthemen mit Jessi Wellmer, warum die Masken-Sonderermittlerin im Haushaltsausschuss nicht alles sagen durfte, was sie weiß. Und wir schauen nach Texas, wo jetzt nach der Flutkatastrophe die Schuldfrage gestellt wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.